Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Simon und Jonas.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und an meiner Seite sind heute zwei werte Kollegen, einmal der Simon Kell.
Guten Abend zusammen.
Und auf der anderen Seite des Mikrofons ist noch der Jonas Meister.
Passt zwar nicht, aber good day, mates.
Wieso? Wieso ist der Tag nicht gut?
Nein, aber ist ja kein Tag mehr, ist ja schon Abend. Wir sitzen ja hier schon nach der Tagesschau.
Stimmt, ja, ist gerade vorbei. Ja.
Aber der geht immer, egal.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben bis jetzt tatsächlich noch keinerlei Feedback dazu bekommen, weder positiv noch negativ. Darum äußern wir sehr gerne.
Negatives Feedback bekommen aus den Reihen der Redaktion.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das aus den Reihen der Hörerinnen und Hörer hätten wir tatsächlich auch gerne mal Feedback für Jonas. Wie findet ihr diese neue Begrüßung, beziehungsweise neu ist sie ja mittlerweile auch nicht mehr? Weil wenn ihr nichts sagt, dann gehen wir halt davon aus, dass das so abgesegnet wird. Ne? Und das finden wir anderen, wir leiden darunter. Darum gerne auch negatives Feedback an der Stelle. wären wir sehr offen für. Jetzt nicht in Form von wenigen Sternen irgendwie bei Apple Podcasts. Das muss nicht sein. Das ist ein bisschen krass. Aber einfach mal Bescheid sagen, was ihr davon haltet. Wir nehmen heute die Review auf fürs Spiel gegen die San Francisco 49ers und ich würde mal fragen, erstmal, wie ist eure Stimmung? Also, ne, Playoffs wieder in greifbarer Nähe, 4-8, habt ihr Bock?
Hör mir auf, ich will es wirklich nicht hören. Also, das Spiel war unfassbar geil aus ganz verschiedenen Aspekten, über die wir ja gleich sicherlich noch ausführlicher sprechen werden. Aber ich möchte weiterhin nicht an Playoffs denken. Und allen, die das gerade tun, sei ein Blick auf die letzten Spiele empfohlen.
Just einfach nochmal
so als kleiner Schocker oder so. Also Playoffs ist nicht dieses Jahr.
Nee, das muss nicht sein, das stimmt. Also die Seahawks aktuell, wenn man das Rechenspiel denn betreiben möchte, 2 Siege von einem Playoff-Platz entfernt. Also da müsste jetzt tatsächlich noch einiges passieren. Es müssten alle Spiele gewonnen werden, die jetzt noch kommen. Und selbst dann wäre es keinesfalls gesichert, dass man diesen Platz bekommt, weil man eben auch gegen Konkurrenz teilweise verloren hat, wie zum Beispiel das glorreiche Washington Football Team, die ebenfalls gewonnen haben. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte diese Saison, dass meine beiden Teams am gleichen Spieltag gewinnen. Also ganz, ganz toll auf jeden Fall. Gestern der Sonntag, muss man sagen, Seahawks 30-23, so viele Punkte, die auch nie im Leben gedacht, dass die Offense das überhaupt noch hinbekommt. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt ausführlich über das Spiel sprechen, kommen wir natürlich wie immer kurz und kompakt zu unseren Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Hier gibt es ein paar Verletzungsupdates. Jamal Adams hat eine sprained shoulder. Das ist die gleiche, die schon mal operiert wurde. Also ja, prinzipiell keine guten Nachrichten. Brent Shell hat eine erneute Knöchelverletzung erlitten. Also auch das letzte Woche schon der Fall gewesen, laut Carroll aber nicht schlimmer als letzte Woche. Auch da musste Shell frühzeitig das Feld verlassen. Kyle Fuller hat einen sprained ankle. Da gibt es auch keine weiteren Updates. Da müssen wir mal schauen, was die Woche noch so bringt. Und Alex Collins, der vor dem Spiel bereits als out deklariert wurde, sollte nächste Woche wieder fit sein. Das heißt, wenn wir Glück haben, müssen wir uns nicht ganz so viel Adrian Peterson antun. Das sah nämlich auch ziemlich grausig aus, wobei Collins die letzten Wochen auch nicht besser war, aber naja. Wollen wir mal schauen, ob er etwas fitter dann aus dieser Verletzungspause zurückkehrt. Und ja, das war's soweit auch schon zu den News. Viel gibt's noch nicht zu sagen. Am Anfang der Woche, am Montagabend nehmen wir auf. Von daher würde ich sagen, kommen wir direkt rein hier in die Review 49ers at Seahawks.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Und da gehen wir jetzt einfach mal durch die Positionsgruppen, beginnen natürlich beim Quarterback. Jonas, fang mal an. Was hältst du oder was hast du von der Leistung unseres Quarterbacks gehalten, Russell Wilson? Wie hat er dir gefallen?
Ich sag mal so, das war wieder so eine, gefühlt eine Geschichte von zwei Halbzeiten. Es ging ja erstmal, da habe ich dann bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe schon wieder angefangen zu unken. Es ging ja, ich gucke hier gerade noch mal drauf, die ersten zwei Possessions waren eigentlich ein Three and Out. Da kommen wir gleich noch zu, warum die erste kein Three and Out war. Aber da habe ich dann schon wieder gedacht, boah, Junge, was ist los mit dir? Aber dann hat er sich doch gerade so gegen Ende der ersten Halbzeit, der Two-Minute-Drill, als er die Seahawks dann nochmal mit einem Touchdown auf die Eskridge, wenn mich nicht alles täuscht, nochmal rangebracht hat. Da hat man dann schon so ein bisschen wieder den alten Russ gesehen, auch vor dem Touchdown von Adrian Peterson.
Gott, oh Gott.
War das wieder so eine, ekelhaft. Ja, gefühlt irgendwie 50 Yard-Bombe auf DK Metcalf, den er irgendwie an der 1-Yard-Linie fängt oder so zwischen zwei Verteidigern. Das war schon wieder der alte Russ, aber für mich ist einfach die Konstanz da noch nicht da. Aber er hat mal wieder gezeigt, warum wir ihn denn alle so lieben.
Ja, Targettiefe von 4,4 Yards, also ist ziemlich, ziemlich niedrig, ziemlich gering. Simon, wie hast du Wilsons Leistung gesehen?
Also ich glaube, bis auf das erste Quarter halt ohne First Down war das eigentlich schon ein solides Spiel. Man merkt, dass es 8 Wochen her ist, dass er sich verletzt hat und dass 8 Wochen auch die zuerst angegebene Heilungszeit für seine Verletzung war. Also es ist schon ja so, dass über die letzten Wochen er konstant eigentlich immer so ein Tacken besser geworden ist. Und ja, das war dann quasi jetzt dann gestern das Breakout-Game. So viel Breakout war jetzt nicht, aber zumindest hat er wieder es geschafft, konstanter den Ball zu bewegen, konstanter die Offense zu bewegen. Und vielleicht spricht die geringe Targettiefe dann ja auch dafür, dass er über die Midrange ein bisschen mehr gefunden hat, was uns ja eigentlich zuversichtlich stimmen müsste, dass es in der Zukunft auch wieder so ist, dass er die Offense besser bewegt bekommt. Von daher eigentlich ein positiver Eindruck, gerade im Vergleich jetzt den letzten 3 Wochen, die ja nun mal äußerst abenteuerlich waren.
Er hat zwar auch wieder eine Interception geworfen, aber dazu muss man zu seiner Ehrenrettung noch sagen, das war eigentlich nicht sein Ding. Also
da kommen wir
gleich nochmal zu Gerald Everett.
Also die kann man ihm wirklich zu 0% anlasten.
Nee, da kann man
das
nicht.
Das ist eigentlich ein perfekt servierter Touchdown, wenn man ehrlich ist. Also ja. Dann hätten wir vielleicht auch schon etwas früher im Spiel etwas mehr Ruhe gehabt, aber nee, also aus meiner Sicht keine Fehler gemacht. Play-Designs waren teilweise wieder katastrophal, gerade bei Screens und so weiter. Da sind auch einige Pässe dabei gewesen, die einfach nicht gut kamen, nicht zu tief, zu hoch. Es waren schon noch so die eine oder andere Unsicherheit dabei, aber viel besser als die letzten 3 Wochen. Deswegen Aufwärtstrend ist erkennbar und sieht für mich deutlich besser aus jetzt.
Ja, hier und da waren auch mal wieder ein paar schönere Big Plays dabei. Du hast den Pass auf Metcalf angesprochen. Zum Teil kann das auch daran gelegen haben, dass die Niners tatsächlich relativ viel Single High gespielt haben, also nicht mit 2 tiefen Safeties, so wie es ja viele Teams gegen die Seahawks gemacht haben, weil es einfach ein Erfolgserlebnis auch häufig gegeben hat, weil die Seahawks nicht in der Lage waren, da irgendwas gegen zu entwickeln, weil eben dieses solide Kurzpassspiel, diese Baseline nicht da ist. Die Niners haben sich irgendwie nicht daran orientiert, was ich nicht so ganz verstehen kann. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht das Personal dafür haben, aber ja, in dem Fall muss man halt hoffen, dass diese Formation auch bei anderen Teams nicht eingesetzt wird, also mit 2 tiefen Safeties, weil die Seahawks bei sowas weiterhin irgendwie den Beweis schuldig bleiben, dass sie da sich Alternativen für überlegen können. Und ich denke mal, dass sich andere Defenses und andere Teams das Spiel der Niners jetzt auch sehr genau angeguckt haben werden und dann auch sehen werden, was falsch lief und möglicherweise ihre Defense dann auch adjusten. Also nächste Woche geht's dann gegen die Texans und da wird man sehen, wie sich die Texans Defense darauf einstellt, die jetzt sich zwar gegen die Colts einiges eingefangen hat, aber die zumindest, was Turnover angeht, immer sehr, sehr wach ist. Und wenn man eben viel mit tiefen Safety spielt, kann hier und da eben auch mal für Wilson wieder der Tag ein bisschen schwieriger werden. Aber gut.
Eine Sache, die mir gerade noch auffällt, von wegen, was sich bei Russell Wilson nicht geändert hat, ist das Thema Sex. Also ich gucke hier gerade auf die Statistik. Er wirft immer noch die Bälle nicht weg. Also die 49ers sind einmal gesackt worden oder Jimmy Garoppolo ist einmal gesackt worden von Carlos Dunlap. Auch da kommen wir gleich noch zu.
Dafür dann gleich in der Endzone.
Ja, ja genau, für minus 5 Yards. Und Russell Wilson ist viermal gesackt worden für minus 50 Yards.
Ja, so viel dazu. Da war das eine mega Sack in Anführungsstrichen dabei, wo er den Ball ja verloren hat und
ja, das war aber das war da ja, der zählte da noch nicht mal gar nicht. Das war nämlich ein Fumble von Adrian Peterson, das habe ich auch gerade nachgeguckt für minus 32.
Nee, Wilson hat ja auch einen langen verloren.
Ach so, okay. Auf jeden Fall ja. 4-6 für minus 50 Yards ist schon wieder, bitter.
Ja, das stimmt. Der Wilson hatte einen verloren und dann hat sich Post-it, glaube ich, draufgeschmissen. Also der Fumble war nicht lost und dann hatten wir am Ende, glaube ich, irgendwie, was war das? Zweiter 43 war es, glaube ich.
Genau.
Ja,
Weil vorher, glaube ich, gab es noch eine Holding-Strafe und dann irgendwie noch.
Ja, genau. Erster und 20 eigentlich und dann verliert Wilson den Ball und ich hatte richtig Angst, weil das sah genauso aus wie bei dem Play, als er sich gegen Aaron Donald damals den Finger verletzt hat. Also da kam auch ein Rusher von links und hat ihm da irgendwie auf die Hand, auf den Finger gehauen und da blieb einem dann kurz ein bisschen das Herz stehen, aber von der Verletzung weiß man nichts. Ja. Von daher ist es auf jeden Fall nochmal gut gegangen.
Wobei, auch da gucke ich jetzt nochmal auf die Statistiken und muss sagen, da haben die 49ers die Seahawks auch oder Russell Wilson da nochmal rausgehauen quasi. Die haben 10 Strafen für minus 86 Yards verursacht. Also da hat sich das dann quasi so plus minus ausgeglichen. Ja. Das war auch so ein Ding. Da haben die einige Drives am Leben gehalten gestern, wo eigentlich schon vorbei gewesen wäre. Also da kann Seattle sich auch bei den 49ers nochmal bedanken für die Gastgeschenke.
Ja, und explizit bei den 49ers, nicht bei den Refs, weil also es gab danach ja auch einiges Geplärre wieder, so die Schiris hätten da die Seahawks irgendwie bevorzugt, aber ich meine, ich habe jetzt nicht jede Entscheidung auf dem Schirm, aber so besonders bei diesen krassen Dingern, bei den Roughing the Passer-Strafen in erster Linie, das war alles völlig in Ordnung. Also ne, wenn du da, nachdem der Ball weg ist, dann nochmal reinkrachst oder gegen den Kopf gehst oder mit dem Körpergewicht auf dem Quarterback landest, das wird nun mal gepfiffen und ich weiß nicht, was es da groß zu diskutieren gibt. Von daher fand ich da die Reaktion mancher Fans ein bisschen albern. Aber sei es drum. Ja,
auf die Gefahr hin, dass der DFB jetzt Ermittlungen gegen mich aufnimmt. Also Felix Zweier waren ja nicht gepfiffen in Seattle, von daher alles gut.
Ja. Gleich flattert hier die Strafanzeige rein.
Ja, ich merke das schon.
Da gab es auch so geile Tweets irgendwie zu, so der und der schießt den Ball daneben. Ich habe so eben Strafanzeige gegen den Spieler gestellt. Aber gut, kommen wir
Wir schweifen ab.
Ja, ein wenig, kommt hin und wieder mal vor. Wir kommen zu den Wide Receivern, würde ich sagen. Und da wurden tatsächlich, also ja, die Verteilung der Bälle hat besser geklappt wieder. Simon, was hat dir besonders gut gefallen beim Spiel mit den Wide Receivers?
Also Verteidigung der Bälle hast du gerade schon angesprochen. Es haben, glaube ich, wirklich alle Receiver auch Targets gesehen und auch einen guten Snap-Count gehabt. Also Metcalf ist wieder deutlich besser eingesetzt worden. War ja letzte Woche etwas schwierig und gab ja dann auch so ein bisschen Rumoren irgendwie. Unzufriedenheit und ähnliches, hat gute Dinger gefangen, auch den einen langen, den wir eben schon angesprochen haben. Tyler Lockett wieder mit einem Touchdown auch und auch gut die eine oder andere Strafe gezogen. Auch Freddie Swain hat eine DPI in der Endzone gezogen, die vor dem Peterson-Touchdown, glaube ich. Und was man natürlich sagen muss, die Eskridge, 3 von 3, 35 Yards und der erste NFL-Touchdown in seiner Karriere. Haben wir uns alle, glaube ich, sehr gefreut. Henry vor allem, der so ein bisschen verliebt ist. Tobi auch. Und
er ging out of bounds, ne?
Im Two-Minute-Drill. Also,
aus Versehen.
Man hatte wieder das Gefühl, er will eher in die Richtung der Mitte. Aber
hab ich mir auch gedacht.
Ja, nein, aber also Wide Receiver gut eingebunden, gut verteilt. Von daher aus meiner Sicht ein gutes Spieler, das Receiver-Core. Habe ich auch in der Recap auf der Homepage so geschrieben. Genau, hat mir gut gefallen.
Zu Metcalf noch eine Sache, weil die Szene häufiger mal aufkam, als er den langen Ball gefangen hat, ist er danach durch die Endzone gestapft und hat sich mit den Fans gefreut und ist dann dabei auf den Fuß eines dort liegenden Niners-Verteidigers getreten und dann gab es halt auch wieder Aufschrei, so was ein Arschloch und wie kann er nur und dies und das. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er absichtlich draufgetreten ist. Das wird wahrscheinlich einfach in dem Moment, ne, macht man mal einen Ausfallschritt für den Jubel. Was ich nicht ganz schön finde, ist, dass er sich danach nicht entschuldigt. Also er muss ja gemerkt haben, dass er da drauf tritt. Da hätte er zumindest mal eben kurz schauen können, wo er da draufgetreten hat. So sieht es halt wirklich echt blöd aus und trägt jetzt auch nicht unbedingt zu seinem Image bei. Aber ja, hoffen wir mal, dass sich sowas nicht häuft und er mit dem Alter dann auch ein bisschen vernünftiger und zurückhaltender wird. Aber ja, das nur so am Rande. Wide Receiver soweit. Jonas, hast du noch irgendwas zu den Wide Receiver zu sagen oder wollen wir zu den Running Backs?
Wir können gerne zu den Running Backs übergehen. Ich habe gerade nur noch mal geguckt, der einzige Receiver, der keinen Target und keinen Catch gesehen hat, war in der Tat Adrian Peterson. Sonst haben wirklich, wie Simon schon sagt, alle Receiver mindestens ein Target und dann auch einen Ball gecatcht.
Von der also alle Spieler meinst du? Weil genau, Peterson ist ja kein Receiver. Ja,
ja, also offensiv eligible.
Ja, ja. Nee, ich meine, weil wir ja die Positionsgruppen gerade so spezifisch nennen, aber ja, stimmt schon. Penny Hart, ja stimmt, Hart hat er auch, ne?
Ja, Hart für minus ein Yard.
Stark.
Das ging sehr nach Screen.
Was?
Ja. Seahawks Screens in a nutshell.
Oh ja. Gott.
Ja, Running Backs, apropos Screens. Da gab es nämlich einen ganz guten Screen tatsächlich auf Rashad Penny, der bei einem Screen sehr, sehr solide aussah und einiges an Yards rausgeholt hat. Ansonsten.
Und sogar Tackles gebrochen hat. Ich war ganz irritiert.
Tatsächlich.
Ja,
das hab ich gar nicht mehr im Kopf. Ja. Aber das sah sehr elusive aus. Seine Läufe 10 für 35. Ja, okay. Viel besser als Petersens 11 für 16. Das war wirklich, also, da kannst du es auch gleich lassen. Also, das ist, dazu auch nochmal gefummelt. Immerhin einen Touchdown erlaufen. Laufspiel, Simon, insgesamt. Man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein Plan ist, oder? Also irgendwie, macht man es, um es mal zu machen, aber so ein richtiges Scheme, was man sich da vielleicht erhofft hat, sehe ich da jetzt nicht.
Ja, kein Plan und dann auch kein Faktor, ehrlicherweise. Wobei man das dann auch dazu sagen muss, dass die O-Line jetzt nicht Plätze, Lanes oder sonst irgendwie was geschaffen hat, durch die man mal hätte durchlaufen können. Das sei zur Verteidigung der Running Backs gesagt, aber es ist jetzt auch eben nicht so, genauso wenig wie bei den Screens, dass sie in irgendeiner Form sinnvoll eingesetzt werden und dass es dann auch mal Vorblocker gibt oder sonst irgendwie was. Da kann man es auch eigentlich direkt lassen. Sehe ich ganz genauso.
Ja, Running Back, Running Game rückbauen, würde ich auch sagen.
Rückbauen, genau.
Über einen Running Back müssen wir natürlich noch reden. Ich weiß nicht, wer von euch möchte die Ehre haben.
Ja, ich fange einfach mal an. Das haben wir so eben angesprochen. Dieses Free and Out, wo ich mir schon wieder gedacht habe, das geht jetzt schon wieder von vorne los. Und dann greifen sie aber ganz tief in die Trickkiste. Und in der Pressekonferenz nach dem Spiel war, glaube ich, Nick Belor auf dem Podium. Und der hatte tatsächlich gesagt, also sie haben schon irgendwie im Huddle gesehen, wie sich die 49ers aufstellen und haben da schon ganz glänzende Augen gekriegt. Also genau gesehen haben, das ist der Moment, auf den sie die ganze Saison gewartet haben. Und haben da ihr Trickplay ausgepackt. Ich habe da noch geunkt, von wegen Tyler Ott wäre der Ball beim Snap irgendwie ausgerutscht und deshalb hätte den Travis Homer gekriegt. Aber er kriegt halt den Ball und geht über die Außen an allen Blockern vorbei, hat sogar noch so die Geistesgegenwart, noch ein bisschen abzustoppen, um Nick Belor aufholen zu lassen, damit der Brandon Ayuk den Returner aus dem Weg räumt. Und dann ist er tatsächlich für 73 Yards in die Endzone gelaufen beim vierten Versuch. Das hat, glaube ich, das Stadion mal wieder zum Beben gebracht da in Seattle. Das war echt ein cooles Ding. Das sind dann so Plays, die man diesen Sport auch so liebt, weil ich erinnerte mich so ein bisschen an das Fake Field Goal gegen im NFC Championship Game gegen die Green Bay Packers, wo man sich auch gedacht hat, oh, okay, ein Field Goal und dann packen die da wirklich das Trickplay aus und machen den Touchdown. Das war schon ziemlich cool und ja.
Das waren noch Zeiten.
Ja, da hatte sich aber auch.
Ich gucke mir das manchmal immer noch an tatsächlich. Ja, also wenn mir auch. Das bei YouTube vorgeschlagen wird, ja. Championship Game gegen die Packers, ich muss immer draufklicken. Also da kann ich mich absolut nicht erwehren. Das war auch ein unglaublich krasses Spiel damals. Hm. Aber ja, Travis Homer, absoluter Special Teams King, MVP, später sogar noch ein Fumble recovered, auch in den Special Teams. Also wir haben ihn ja sehr oft hier kritisiert im Podcast und als Läufer finde ich ihn auch immer noch absolute Fehlbesetzung, aber ja, Special Team hat er definitiv seinen Wert und man hat es jetzt auch gesehen, ja, ganz krasse Geschichte. Simon, wie hast du es erlebt? Hattest du dich noch auf den Sitzen gehalten?
Mich hat es nicht auf den Sitzen gehalten, tatsächlich. Also es war so ein Moment so, ich war völlig, völlig überrascht, genau wie die Niners Defense. Also ich bin tatsächlich aufgestanden und habe die Arme in die Höhe gereckt, weil ich mir dachte, geil, da habe ich jetzt wirklich nie mit gerechnet. Ja. Das fand ich cool. Wo wir gerade eben bei Nick Belor kurz waren, wer des Englischen einigermaßen mächtig ist, sollte sich unbedingt die Pressekonferenz von Nick Belor nach dem Spiel angucken. Es war großartig. Weil Nick Belor hatte ein einziges Play in der Offense als Vorblocker bei dem Touchdown von AP. Und dann sagte er danach in der Pressekonferenz, ja, ich weiß gar nicht genau, ob der überhaupt weiß, wer ich bin, weil die halt sich vorher noch nicht getroffen hatten. Die Verpflichtung, das war ja alles recht kurzfristig, jetzt vorm Wochenende. Und er hat dann aber danach noch so Scherzen gemacht von wegen, ja, als ich dann aufs Feld kam, wollte ich mich auch nicht zuerst vorstellen und so weiter. War sehr lustig.
Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das wäre ein bisschen cringe gewesen, glaube ich auch, ja. Hallo Adrian, wir spielen jetzt zusammen, ja? Ich block gleich für dich. Mach das auch wirklich gut. Er hat es tatsächlich auch sehr gut gemacht.
Ja, also, tatsächlich.
Lore richtig schön aus dem Weg geräumt da.
Josh Norman hat er aus dem Weg geräumt.
Ja. Und Peterson untouched in die Endzone, ne? Ja. Also ich meine, wahrscheinlich wäre er sonst auch nicht durchgekommen, aber...
Nee, also wenn man sich seine restlichen Läufer anguckt, muss man das auf jeden Fall stark in Zweifel stellen, ja.
Und Belor war auch der erste, der direkt irgendwie High Five von ihm kassiert hat, weil er wahrscheinlich in der Nähe stand.
Ja, davon kann man ausgehen, dass er nicht auf einmal am anderen Ende des Feldes stand. Nee, aber das war insgesamt das Laufspiel ziemlich, ziemlich für die Cuts. Wie gesagt, Peterson auch mit einem Fumble, allgemein Ball Security, ein großes Thema, kommen wir gleich zu. Also ja, Laufspiel muss irgendwas passieren. Ich weiß nicht, ob man es schafft, in der O-Line da irgendwie noch was zu drehen. Damien Lewis war ja wieder nicht dabei. Also vielleicht kommt da dann wieder ein bisschen mehr Power ins Laufspiel, weil es ja vorher auch nicht besonders gut war. Also das ist immer so, ja, momentan echt so ein bisschen Selbstzweck. Also man läuft, um ab und zu mal zu laufen, aber es bringt halt eigentlich gar nichts. Und das ist natürlich, gerade wenn man mal so kurzes First Down braucht, echt ärgerlich, wenn man es mit dem Lauf so gar nicht machen kann, weil es ist ja einfach so die risikoärmere Variante normalerweise, wenn man nicht den Ball fummelt. Und gerade so bei 2-1 zum Beispiel, ne, wenn man da nicht laufen kann, dann nimmt man sich halt echt so eine Möglichkeit, und limitiert sich ein Stück weit eben auch. Und das, ja, sollte man möglichst einstellen. Aber gut, sagt es natürlich immer ein bisschen leichter, als es dann ist.
Wobei ich euch da nicht in die Parade fahren will, aber ich gucke hier gerade auch da nochmal, klar, war der 73-Yard-Run dabei. So viele Rush-Yards wie noch nie in dieser Saison. 146 Rushing-Yards.
Ja, aber du kannst ja keinen Fake-Punter irgendwie.
Nein, natürlich. Also wenn du den dann abziehst, dann bist du auch wieder, wie ihr schon sagt, bei ja genau die Hälfte, 146, 73 runter, bist du bei 73 Rush-Yards insgesamt. Ja. Bei, ich gucke gerade mal, weiß ich gar nicht, wie vielen Runs.
Also 23 schon, Versuche, glaube ich.
Ja,
bei Homer, 10, Penny, 11, Peterson. Ja, Peterson einfach 1,5 Yards pro Lauf. Penny 3,5, das geht gerade noch so okay. Aber Peterson, also ja, 11 Carries für 16 Yards ist natürlich ein Witz. Wilson, starke 15 Yards bei 3 Carries. Also das ärgert mich tatsächlich auch ein bisschen, dass er das eigentlich kaum noch in seinem Spiel hat. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass er älter wird und ne, kein Risiko mehr eingehen möchte.
Aber er hat zwischendurch mal ein, zwei, wo er den Run dann so auspackt, wo ich dann sage, warum machst du das nicht öfter? Weil er ist eigentlich noch echt schnell.
Ja.
Aber, keine Ahnung, irgendwie hat er so sein Selbstvertrauen in der Pocket, hat er irgendwie komplett verloren gefühlt.
Naja, andererseits musst du dann aber auch sehen, ne, dann ist er einmal gegangen und dann nach vorne irgendwie so halb auf die Knie whatsoever und der 49ers-Verteidiger ist voll in ihn reingecrashed. Ne?
Da hätte ich auch gerne Flagge gesehen, muss ich sagen.
Ja, definitiv, aber ich meine, es ist nun mal einfach so schlicht und ergreifend so, dass das Verletzungsrisiko auch einfach außerhalb der Pocket größer ist und in einem gewissen Alter, dann ja, machst du es vielleicht einfach nicht mehr so.
Ja. Hat er sich nochmal an seinem Finger verletzt? In der Bock.
Ja, aber so eine
Seahawks. Ich weiß, was du meinst.
Alles eine Seahawks Pocket ist ja jetzt auch keine vernünftige Pocket.
Also, ich wollte gerade sagen.
Ja.
Egal.
Genau, also Rushing Game muss auf jeden Fall besser werden. Alex Collins kommt hoffentlich nächste Woche wieder und Damien Lewis auch. Und dann gegen die Texans läuft es hoffentlich ein bisschen besser. Ich würde sagen, wir kommen. Ja, tatsächlich. Kommen wir zu den Titans. Was war denn da los? Garrett Everett mit zwei Fumbles und einer von ihm, aber mal sowas von verursachten Interception. Also, wenn das irgendwie so ein undrafted Rookie wäre, der wäre nach dem Spiel gecuttet worden, glaube ich. Also, das war ja.
Das glaube ich tatsächlich auch. Und vor allem bei dem Interception, du konntest genau sehen, was das Problem war. Ne? Du hast gesehen, dass er einfach den Kopf schon rumgenommen hat, bevor der Ball in den Händen war.
So, ja, im Kopf schon überlegt, jubel ich gleich. Ja.
Genau, einfachste Receiver-Regel, halt deine verdammten Augen auf den Ball, bis er sicher in deinen Händen ist. Ne? Also so Basic-Fehler, Rookie-Fehler, die du einfach nicht machen darfst. Und ja, ich meine, so ein Abend, ich glaube, den darf jeder mal haben. Ist natürlich ungünstig, wenn du in der NFL-Saison nur 18 von den Abenden hast. Aber 18 Spieltage, 17.
Playoffs, Simon.
Playoffs, ja.
Eine Division. Nee, eine Wildcard-Round.
Ja, also so ein Abend kann jeder, glaube ich, mal haben. Er hat sich danach beim Team entschuldigt und hat auch sich bedankt dafür, dass das Team das Spiel gerettet hat für ihn quasi. Bitter. Zumal ja auch bei den Fumbles es auch teilweise blöd war, einfach weil Security nicht gut gegeben war und man sich dachte so, halt den Ball einfach fest.
Naja. Insgesamt vier Fumbles, also zwei verloren dann nur, beide von Everett. Peterson noch einen Fumble, Russell noch einen Fumble.
Ja.
Die beiden konnten dann wiedergeholt werden, aber ja, also gerade bei dem Ding von Peterson und den beiden von Everett, das ist halt einfach so wichtig, diese. Ja, es ist, wie gesagt, es klingt immer so albern, wenn man das hier sagt, als komischer Dude aus Deutschland, der abgesehen von ein bisschen Football-Training noch nie mit diesem Sport richtig zu tun hatte. Aber man muss die Pille einfach festhalten und das dann viermal im Spiel den fallen zu lassen, klar, verschiedene Spieler, aber so verlierst du halt auch einfach ganz schnell so ein Spiel. Und wenn die 49ers nicht noch viel, viel sloppier gewesen wären, dann. Ja, ist sowas tödlich. Von daher auf jeden Fall ganz wichtig, Ball Security. Und das wird Everett hoffentlich eine Lehre sein. Und Peterson sollte es mittlerweile eigentlich auch drauf haben, aber naja.
Ich meine, andersrum haben die 49ers uns halt auch einfach viermal den Ball serviert, ne? Das waren jetzt nicht alles Fumbles. Aber da merkst du halt genau, was das für eine Auswirkung haben kann. Und da muss man auch ganz klar sagen, das war ein ganz, ganz grundlegender Baustein unseres Siegs gestern. Die ganzen Turnover der 49ers.
Drei Turnover gesichert, ja.
Ja.
Wobei man dann auch bei der Seahawks Offense sagen muss, dass ja, wir machen diese Saison einiges falsch, aber gerade das sagten die amerikanischen Reporter dann auch, gerade im Thema Ball Security sind die Seahawks eigentlich ganz vorne mit dabei, ne? Also die haben unheimlich wenige Fumbles. Das war dann gestern mal ein Spiel, wie wir so eben schon gesagt haben, das passiert. Genauso wie Gerald Everett, wir haben in den letzten zwei Wochen war immer der Bright Spot, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und dann hat er gestern halt mal einen gebrauchten Tag erwischt. Ist natürlich gut, dass es jetzt nicht in der Niederlage geendet ist, aber ja, passiert halt mal.
Ja. Offensive Line insgesamt würde ich sagen in Ordnung. Also ich habe jetzt nicht viele Szenen gesehen, in denen ich mich extrem darüber aufregen musste. Hier und da natürlich auch wieder von Dwayne Brown tatsächlich ein bisschen viel Druck auf Wilson zugelassen. am Ende mussten Forsyth und Curran rein für Fuller und Shell. Haben die Rolle eigentlich ganz gut übernommen, oder? Also, ich weiß nicht, habt ihr da jetzt einen großen Leistungsabfall gesehen, als die beiden raus mussten?
Nee, tatsächlich nicht. War aber auch so ein bisschen ja die auslaufende Phase des Spiels dann. Und ja, also war aus meiner Sicht in Ordnung von beiden der Auftritt. Man muss halt sagen, dafür, dass wir jetzt ganz zum Ende hin doch recht weit von der Starting O-Line entfernt gespielt haben, war das ein okayer Auftritt. Der Druck war schon recht groß auf Wilson. Die Pocket war nicht so stabil, wie man das eigentlich erwarten sollte, könnte, müsste. Und wir haben ja eben auch schon so ein bisschen über Run-Blocking gesprochen. Auch das jetzt wirklich nicht gut, aber im Vergleich auch zu den letzten Wochen dann doch eher solide.
Ja, Kyle Fuller kann von mir aus auch draußen bleiben. Also ob da jetzt Curran nächste Woche dann für ihn spielt, ich glaube, das ist auch noch nicht festgeschrieben. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Carrolls Geduld da auch irgendwann ein Ende hat, weil Fuller spielt einfach nicht gut. Und ich meine, gut, im Idealfall kommt Lewis wieder, dann hat sich das eh erledigt. Aber falls Lewis noch mal ausfallen sollte, hätte ich auch nichts dagegen, wenn Curran dann auf Left Guard spielt. Und Forsyth würde ich sowieso gerne mal häufiger sehen. Aber gut, klar, wenn Shell fit ist, dann wird er wahrscheinlich spielen.
Ich meine, gerade die beiden Veterans, also Right Guard, Left Tackle, haben beide wieder gut gespielt. Das war vielleicht auch wieder ein Wink für die nächsten Wochen, was ganz gut ist, was auch noch wichtig werden könnte für uns.
Ja. Wollen wir zur Defense kommen oder habt ihr noch was zur Offensive?
Gerne.
Okay, dann fangen wir an bei der Defensive Line. Jonas, wie hat es dir jetzt hier gefallen, so im Hinblick auf Druck auf Garoppolo? Ging da diesmal ein bisschen mehr beim Pass Rush?
Ja, gefühlt. Also ich muss gerade mal gucken, wie viele Quarterback-Hits es zum Beispiel gab. Also es gab ja wirklich dann nur diesen einen Sack. Das war ja dann so das Highlight-Play von Carlos Dunlap. Da war er mal wieder. Es sah erst, habe ich mir gedacht, boah, ob das stehen bleibt, weil es sah übel nach einer Face-Mask aus. Aber er hat ihn dann doch in der Wiederholung, hat der Garoppolo so an der Schulter am Trikot noch so rumgerissen, runtergezogen. Ja. Und wie er davor den Offensive Liner einfach ja wortwörtlich über den Haufen läuft, das war schon ziemlich cool. Und dann den Safety da zu machen, und da hat er sich auch richtig abgefeiert vor den Fans. Das war schon echt gut. Sonst gucke ich gerade mal, waren es, glaube ich, 3 Quarterback-Hits nur und 2 Tackles for Loss insgesamt von allen. Also so der Druck auf Garoppolo war auch nicht so richtig da, was sich dann auch gerade darin wieder gespiegelt hat, dass George Kittle die Defense einfach mal für 2 Touchdowns und 181 Receiving Yards abgekocht hat. Was auf der anderen Seite, was man echt hervorheben muss, ist das Thema Run-Defense. Also da war ja vom Spiel, ich meine, Debo Samuel hat nicht gespielt, der ja gefühlt so ein Flex-Typ ist im Moment, der ja alles macht, Wide Receiver und Running Back. Aber Elijah Mitchell, der ja wirklich eine super Rookie-Saison spielt als 6-Runden-Pick, am Ende für 66 Yards bei 22 Carries gehalten. Und obwohl mir das irgendwie gar nicht so, was heißt bewusst war, aber ich hatte es irgendwie einen ganz anderen Eindruck, hat die Rush-Defense der Seahawks nicht einen Rush über 10 Yards plus zugelassen. Mhm. Also das war gestern echt eine sehr gute Teamleistung gegen so ein Run-Game, das so auszuschalten, das war schon, muss man der D-Line echt Kredit für geben. Also das haben sie echt super umgesetzt.
Ja, das stimmt. Nee, durch den Lauf ging da relativ wenig bei den Niners. Du hast Samuel angesprochen. Ich glaube, wir haben Riesenglück, dass er gegen die Seahawks ausgefallen ist, ja. Weil allein Kittle, man hat ja gesehen, was der alleine schon ausrichten konnte gegen die Defense. Und wenn man dann noch einen von der Sorte da gehabt hätte, jemanden, der eben so flexibel ist und einfach einen unglaublichen Lauf hat, auch die ganze Saison schon. Ich glaube, das wäre echt hässlich geworden. Simon, wenn wir auf die Linebacker schauen, wie haben dir die beiden gefallen, das Spiel über?
Ja, also soweit eigentlich ein sehr solides Spiel, beide relativ viele Tackles gehabt. Auch Jordan Brooks wieder mit 10, glaube ich sogar. Bob Wagner hat einen Pick gefangen, erster Linebacker-Pick dieser Saison. Von daher solides Spiel, ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn wir gerade schon über D-Line und Linebacker reden, ist, dass wir erstaunlicherweise gerade in der zweiten Halbzeit immer mal wieder einen 3-4-Defense ausgepackt haben. Da hab ich so als Look bei uns sehr selten bisher gesehen. Ist eigentlich auch überhaupt nicht der Stil von Pete Carroll. Das war so schon spannend, dann halt mit zwei Linebackern, Outside-Linebackern noch außen.
Wer hat den denn außen gespielt? Dann Taylor und wer noch?
Taylor und Dunlap.
Dunlap als Linebacker, okay,
krass. Genau. Und also das ist mir so ein bisschen aufgefallen, gerade in der zweiten Halbzeit. Ich konnte es mir noch nicht so ganz erklären, vermutlich scheme-technisch etwas besser gegen die Outside-Plays der Niners. Aber ja, das ist so das Einzige, was mir noch an Speziellem aufgefallen ist. Ansonsten hat die Defense, glaube ich, grundsätzlich, wir kommen ja gleich noch auf die Defensive Backs, das war so ein bisschen kritischer an der einen oder anderen Stelle, aber eigentlich hat die Defense grundsätzlich einen guten Job gemacht und das bestätigt, was sie in den letzten Wochen auch schon bestätigt hat, nämlich Aufwärtstrend und dass sie eher eine der besseren Defenses auch sein kann, wenn man ihr die richtige Formation gibt, das richtige und die richtige Einstellung, dann passt es schon. Und man hat sicherlich eine der besseren Defenses dann auf dem Platz.
Ja, also eine der besseren der Liga. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben im Vergleich zu dem, was bis jetzt so gezeigt wurde. Wenn wir zu den Defensive Backs schauen, gab es ein bisschen Licht und Schatten. Auch da konnte Dix wieder... hat einen Pick gefangen, einen Dix-Pick. Sidney Jones für mich, sehr gutes Spiel gemacht. Hat eigentlich nur einen Catch oder einen wichtigen Catch zugelassen. Ansonsten sehr, sehr solide, sehr, sehr sicher. TJ Reed hin und wieder ein bisschen überfordert mit George Kittle. Ja, Tackling sah oftmals echt unschön aus, auch bei einer Kittel-Situation, als er da einfach gefühlt die halbe Seitenlinie lang läuft und es keiner schafft, ihn da irgendwie zu Boden zu bringen. Das fand ich auch sehr, sehr ärgerlich. Also, ja, Kittel hat so ein bisschen die Defensive Backs so ein bisschen überrannt. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie positivere Worte noch zu?
Nein. I'm sorry, but no. War wirklich, also auch das Tackling war dann teilweise echt abenteuerlich, ne? Also,
ja.
Dass Kittel da noch so an der Seitenlinie rumtanzen kann und bei seinem Touchdown, da kriege ich's Kotzen, ey.
Vor allem, ist ja gerade was die Seahawks eigentlich auszeichnet. Sauberes Tackling, solide Tackling-Arbeit, das können sie eigentlich sehr gut, aber das war wirklich sehr, sehr sloppy und da sind mehrere Gegenspieler an Kittel abgeperlt und klar, das ist wirklich ein kräftiger Typ und ist sicherlich nicht einfach, so einen zu tackeln, aber wenn dann der Zweite da irgendwie davon abprallt, denke ich mir auch so, Leute, nee, da muss man auch mal ein bisschen konzentrierter sein. Und das hat mir gestern tatsächlich ein bisschen gefehlt.
Ja, also DJ Reed muss man vielleicht noch zugute halten, dass die Coverage-Schemes da auch dann teilweise nicht gepasst haben. Also den vergleichsweise eher kleinen Cornerback da gegen den doch recht massigen Tight End, vor allem mit viel Körper zu stellen in der Coverage, ist schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob das so ganz das Richtige ist, aber...
Ja, du willst halt irgendwie deinen besten Defensive Back dann gegen den besten Receiver der Niners stellen und das ist halt Kittel, also wenn solange Samuel draußen ist. Von daher kann ich die Idee dahinter schon verstehen.
Aber dann brauchst du eigentlich Hilfe durch einen Free Safety.
Ja.
Dann passte das dann eher nicht, ne? Also irgendwie, ja.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch, bei dem langen Touchdown, den er hatte, also bei dem Ball, der dann in die Endzone geworfen wurde. Ich glaube, das war der frühere, der erste Touchdown. Ja, genau. Und da war ja auch irgendwie Abstimmung schlecht. Also da hatte ich irgendwie getweetet, die Seahawks können zwar nicht Pass-Rushen, aber dafür können sie auch nicht decken. Also das war wirklich, der Pass-Rush kam überhaupt nicht durch. Garoppolo hatte ewig Zeit und dann kam der lange Ball in die Endzone und man dachte sich so, ja gut, wenn sie hier nicht vernünftig Pass-Rush machen, dann wird wahrscheinlich hinten alles dicht sein. Und dann lief Kittel aber mit anderthalb Yards Vorsprung vor ich weiß nicht genau, wer es war, Reed und Neil oder keine Ahnung, oder Dix, lief er davor hinweg.
Ja,
und fing dann den Ball in der Endzone. Also da lief einiges schief. Und da muss man sicherlich auch schauen, woran hat es hier gelegen. Und hoffentlich schafft man es, das so ein bisschen auszutüfteln für die nächsten Spiele. Gegen die Texans, Brandon Cooks, auch jemand, der bei dem es sicherlich nicht reicht, ihn dauernd 1:1 zu decken. Also da muss man hoffen, dass man Cooks dann eben auch vernünftig mit zwei Leuten gedeckt bekommt und Reed dann nicht so allein gelassen wird. Ansonsten, ja, Jonas, hast du noch irgendwas zu den Defensive Backs oder zu Coverage irgendwie?
Ja, wir haben jetzt den einen Coverage-Fehler da beim Touchdown von Quandre Diggs, aber ich bin nach wie vor der Meinung, ihr hattet das ja in der Mailback-Folge vor ein paar Wochen, wo es dann darum ging, welche Free Agents signed man denn, und unter der Woche, ich weiß nicht, was Simon der es geteilt hatte, der Salary Cap geht ja auf $208 Millionen hoch jetzt, irgendwie von 182 Millionen, und ich bin mittlerweile echt der Meinung, so von wegen, wenn man einen Free Agent resignt, dann bitte Quandre Diggs, also der ist so wertvoll für die Defense, trotz ein, zwei Fehlern. Also das ist, glaube ich, echt ein Baustein.
Ist dann auch wahrscheinlich der teuerste, ne? Also,
wie bitte?
Ist dann auch der teuerste von allen Free Agents, die anstehen bei den Seahawks.
Ja, aber ich sag mal, wie viele Picks haben die Seahawks in dieser Saison? Ich guck gerade mal. Gestern einer von Bobby Wagner.
Also ohne, eigentlich sieben sein.
Ohne Diggs auf jeden Fall nicht ganz so viele. Ne?
Ja, also zwei von Adams, einer von Wagner und.
Genau, und vier von Quandre Diggs.
Dass man das doch mal sagen kann, zwei von Adams. Das ist schön, das ist einfach schön. Aber ja, klar, ich hätte ihn auch unglaublich gerne, aber man muss halt echt abwarten, wie viel er verlangt, weil man kann es mir auch nicht verdenken, dass er jetzt Big Money möchte.
Nee.
Die Leistung ist ja auch wirklich gut und das solide seit Jahren, von daher. Ja, mal schauen. Aber ich weiß nicht, ob man sich das halt leisten kann als Team, das nicht besonders gut dasteht, dann irgendwie zwei Top 5 bezahlte Safeties im Team zu haben.
Das stimmt.
Darum, ja, bin ich da noch ein bisschen skeptisch, ob man das tatsächlich schafft, ihn in Seattle zu halten. Aber die Daumen drücke ich natürlich auch. Wollen wir ein kleines Fazit ziehen?
Ja, ich würde dann vielleicht eine grundsätzliche Anmerkung noch vorher zum Spiel, bevor wir zum Fazit kommen. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, letztes Jahr hatten wir das berühmt-berüchtigte, so heißt es richtig, Accountability-Meeting der Defense, nachdem auf einmal alles super war. Das gab es wohl letzte Woche auch bei den Seahawks.
Nachdem auf einmal alle Teams schlecht waren, gegen die man gespielt hat, aber gut.
Ja, das will ich nicht weiter kommentieren, aber auf jeden Fall gab es dieses Accountability-Meeting anscheinend schon wieder in etwas anderer Form. Zumindest war diesmal auch die Offense dabei und Tyler Lockett muss wohl eine Ansprache gehalten haben, die sehr berührend und motivierend war. Das nur so als Info für euch mit auf dem Weg. Das ist also der wahre Grund, warum wir gewonnen haben gestern.
Ja. Das also auch dazu noch was, sorry Max, das war dann auch so lustig in der Pressekonferenz. Manchmal lohnt es sich doch, sie anzugucken. Also zumindest nicht, wenn es Pete Carroll ist, ist immer schwierig, aber die Spieler, die geben immer ganz gute Insights. Und da ging es halt auch um dieses Accountability-Meeting und was Tyler Lockett da gesagt hat. Und da wurde dann Carlos Dunlap gefragt, von wegen, sie hätten das, also die Journalisten hätten das ja gehört, Accountability-Meeting mit Tyler Lockett, was er ihnen so gesagt hätte. Und dann druckste er so ein bisschen rum und sagte, ja, ich will ja hier nicht irgendwelche Insights verraten oder so. Ich weiß nicht, wie viel ich verraten will, deshalb sage ich mal nichts dazu. Und dann antworteten die Journalisten einfach als eiskalt, oh ja, Pete Carroll, der hat soeben schon alles erzählt. Und dann fing er an, irgendwie darunter zu rattern, was Tyler Lockett da gesagt hat. Und dann ging es wohl darum, warum sie das tun, warum sie dieses Spiel spielen und irgendwie irgendwelche tiefgründigen Sachen und für wen und so. Und nicht, dass ich es unbedingt jede Saison haben muss, dass es immer so ein Meeting gibt, aber wenn sie sich.
Ich könnte das mal ein bisschen früher machen, sonst.
Ja, habe ich auch schon gedacht.
Vor allen Dingen, sie scheinen sich ja danach immer zusammenzureißen, deshalb, wie er schon sagt, warum dann nicht früher?
Ja. Ja, Lockets Motivationsfähigkeiten in etwa so hoch wie sein Haaransatz. Also
auf jeden Fall.
Der brannte mir die ganze Zeit unter der Zunge und hast mich unterbrochen. Dann musste ich mir die ganze Zeit merken.
Ja,
richtig
schön. Hast du gut gemacht.
Ja, danke schön. So, also, Fazit. Seahawks wieder im Playoff-Rennen, oder?
Nein, immer noch
was? Bitte nicht.
Ja, also schöner Abend. Ich konnte den Sieg total gut genießen, aber bitte, bitte guckt euch die letzten 3 Wochen an, wenn ihr jetzt wieder meint, dass wir in die Playoffs kommen.
So, ist ja wie beim FC hier. Da gewinnst du ein Spiel und schon reden die von Europapokal.
Ja, also die nächsten Wochen, gut, jetzt gegen die Texans. Easy. So,
Rams.
Dann Rams, Niederlage. Dann Bears, Sieg, Lions, Sieg, Cardinals, Niederlage. Also wir verlieren auf jeden Fall noch 2. Und damit ist die Sache ja auch gegessen. Also dann steht man
7 zu 10.
Damit kommst du definitiv nicht in die Playoffs. Von daher, ja. Haken wir ab. Aber trotzdem schönes Spiel, würde ich auch sagen. Hat Spaß gemacht, zuzugucken. War ein verrücktes Spiel auf beiden Seiten auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Absolut. Die NFL beißt sich, glaube ich, im Nachhinein auch noch ordentlich in den Hintern, dass sie das rausgeflext haben aus dem späten Slot und dafür Chiefs gegen Broncos gesendet haben, warum auch immer. Aber ich fand's gut. Man musste sich nicht wecken nachts. Man konnte es vernünftig sehen. Und ja, solche Spiele gerne wieder öfter.
Definitiv.
Noch irgendwelche letzten Worte?
Nein, das war ein schönes Schlusswort.
Das freut mich. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.